So, da sind wir wieder. Du hast mal Staub gewischt hier in deinem Wohnzimmer. Schick.
Ja, das kam jetzt, nachdem jetzt die Lounge-Möbel und die Bar hier reingetragen wurden, dachte ich mir, die Leute, die das machen, können ja auch mal hier putzen.
Ja, sieht gut aus.
Naja, nachdem die Vorbesitzerin die Hütte abgefackelt hatte. Es ist ja cool, dass wir sie wieder...
Also ich würde sagen, heruntergewohnt ist das passende
Wort.
Ach Quatsch, sie hat
sehr
nur...
Sehr verwohnt.
Sie hat nur sich selber abgefackelt, nicht die Hütte.
Ja,
ja, man
ja,
weiß es nicht so genau.
Detail. Es war sehr abgewohnt.
Ja, wirklich. Also hier sind immer noch Sperrmüllwochen. Ich habe den ganzen Triss draußen gesehen, hinter der Hütte. Aber wir brauchen ja auch noch Brennholz.
Genau, also das
nächste Winter kann kommen.
Ja, dann brauchen wir auch...
Aber es wäre ganz gut, wenn das Ding ab und zu mal aufhören würde, sich zu drehen.
Ja, daran arbeiten wir noch.
Ich wollte gerade sagen, du solltest weniger saufen, aber das... ja.
Ja, ich habe schon wieder zu viel Eistee getrunken. Ich habe einen Zuckerschock.
Jammer der Ramune-Säufer.
Nee, so. Dieses Mal war es Eistee.
Was machen wir heute? Heute gehen wir in die Ecke von Märchen, Mythen und Legenden. Und Rittern.
Nein, eher Märchen, Mythen und Legenden, die man mit einem Plastikschwert im Wald erlebt.
Und einer Plastikrüstung.
Nee, die Rüstungen sind meistens aus Leder und aus Metall. Aber
meine Rüstung ist aus Metall und mein Schwert ist aus Schaumstoff.
Ja, meinst ja.
du. Okay, ihr habt schon gemerkt, wir quatschen heute ein bisschen übers Lab. Wir wollten schon, also seit Queer und Nerdy besteht, hatten wir ja mal überlegt, dass wir auch ein bisschen über Lab und Queerness im Lab
reden. Und heute ist es endlich soweit. Ja. Intro!
Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
Okay, Intro fertig. Ich dachte so, scheiße, bevor wir jetzt weiter reden. Scheiße, wann kommt das Intro? So, jetzt darfst du weiterreden. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Ja, jetzt darf ich weiterreden.
Wir reden über LARP.
Jetzt wollte ich schon gerade sagen, ich habe vergessen, was ich sagen muss.
LARP.
LARP, genau.
LARP frisst dein Gehirn. Was ja. ist LARP?
Genau, was ist LARP? LARP ist die Abkürzung von?
Live Action Roleplay.
Auf Deutsch live, also das übersetzt man nicht, Rollenspiel.
Live Action Rollenspiel.
Ja, auf Deutsch sagst du nur live Rollenspiel.
Stimmt.
Was ist das?
Wir gehen in den Wald und hauen uns mit Schaumstoffschwerter.
Ja, im Prinzip. Oh Gott.
Naja, nee, eigentlich ist...
Erwachsene Menschen, mehr oder weniger, gehen mit Latex-Spielzeugen in den Wald und verprügeln
sich. Das ist so wrong.
Ja, das ist so wrong. Es ist wahr.
Sagen wir so, die Erklärungen für LARP haben sich eigentlich immer...
Divergieren.
Die ändern sich. Also so das Erste, was ich gehört habe, das ist Improvisationstheater.
Das stimmt auch.
Das Nächste, was ich gehört habe, damit ging es los. Das ist Herr der Ringe nur ohne Film. Das war zu Millenniumszeiten, als Herr der Ringe gerade rauskam. Und danach gab es die Erklärung, dass es wie das ist wie WoW spielen nur ohne Computer.
Ja.
Ja.
Auf dieses Thema kommen wir ja nachher nochmal zu sprechen.
Oh Gott. Also es kommt immer darauf an, was im WoW dir wichtig war. Ne? Wenn ich jetzt an die ganzen Cybersex-Chats denke, die es da im
WoW... Oh Gott. Ja, nein.
Wo man
nein,
aus Versehen... Psst. Okay, es wird nie wieder unter dem Wohnen.
Ja, wir reden nicht über Bruno.
Wir betten einen Mantel des Schweigens darüber.
Wenn man da plötzlich reinstolpert. Weißt du, man läuft einfach friedlich durch die... Nein.
Nein.
We don't talk about Bruno. No.
Nee, was ich tatsächlich mit das Erste, womit ich es da tatsächlich assoziiert bekommen habe, war auch aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Mhm. So nach dem das Motto, dass du es halt dann in echt machst.
Ja gut, das ist mit auch eigentlich, finde ich,
die akkurateste. Mit dem Schwert und im Wald.
Ja. Ist auch mit die akkurateste Erklärung.
Sagen wir so, die meisten Leute, die irgendwie Pen und Paper spielen, haben zumindest schon mal von LARP gehört.
Also LARP ist im Prinzip alles und nicht. Also es ist all das und auch wieder nicht. Es ist Improvisationstheater ohne Skriptbuch. Es ist Pen and Paper, nur eben nicht am Tisch, sondern...
Es ist insbesondere Improvisation. Also ich erkläre es Leuten gerne als Improvisationstheater ohne Zuschauer.
Ja, genau. Mhm. Das auf jeden Fall.
Oder ist es wie Mittelaltermarkt, ohne dass eine Handgeklapper sagt.
Ja, oder diverse... Oh Gott.
Ja, Markt sprechen. Oh,
also, falls euch jetzt ganz viele Fragezeichen durch den Kopf schwirren, es gibt auch einen wundervollen Artikel dazu. Man kann das mittlerweile googeln. Wenn man das Anfang der 2000er getan hätte, dann wären da, glaube ich, noch sehr kinkige Seiten da rausgekommen. Oh. Heute nicht mehr. Heute kriegt man eine vernünftige Beschreibung dazu. Man kann das googeln, was LARP ist.
Also es gibt ein Wikipedia, es gibt Wikipedia-Artikel dazu. Es gibt auch ein eigenes LARP-Wiki.
Es gibt mittlerweile...
Ein bisschen halbtot.
Es gibt mittlerweile Studienabschlüsse, Master-Theses über LARP. Und diverse Auswirkungen auf den menschlichen Geist, Körper und Seele. LARP wird übrigens mittlerweile auch als Therapieform angeboten.
Ja, es gibt, also das ist eben das Nächste. LARP gibt's, also der in Deutschland prävalenteste Teil vom LARP dürfte immer noch das Mittelalter-Fantasy-LARP in irgendwelchen Variationen sein. Es gibt aber eben, also es gibt therapeutische Sachen, die quasi auch so verwendet werden. Es gibt EduLARP, also so Educational
LARP,
was quasi im als Unterrichtsform verwendet wird. Und ich meine, in gewisser Weise solche Improvisationsrollenspielmodelle werden ja eigentlich schon ganz lange auch immer, aber in einem sehr kleinen Rahmen für Unterrichtszwecke schon immer wieder benutzt. Das ist halt so quasi nach dem Motto, üben Sie ein Verkaufsgespräch.
Ja, genau, üben Sie ein Vorstellungsgespräch oder.
Solche
Sachen. Die Liste da ist endlos. Es gibt natürlich alte LARP Konzepte, die immer noch vorherrschen. Es gibt aber auch mittlerweile viele, viele neue. Fangen wir doch einfach mal so an. Welche Arten von LARP kennt ihr denn eigentlich? Also Asa hat gerade schon eine erwähnt, die kenne ich auch ganz gut. Das ist Mittelalter und / Fantasy.
Fantelalter.
Ja, Fantelalter. Ich kannte den Begriff noch gar nicht.
Der ist super.
Okay. Ist also die Mischung einfach, ja, man nimmt quasi, pickt sich die Rosinen aus beidem raus. Gibt natürlich da die Unterscheidung zwischen Low Fantasy, da hast du vielleicht Menschen, Elfen, Zwerge, ne? Oder High, also ich mach's jetzt sehr plakativ und einfach, oder High Fantasy, da hast du dann Drachen, Orks, Feen, Feendrachen, Drachenorks, untote Räuberschamanen, also alles, was Dämonenengel, Halbengel, Vampir, was auch immer. Also
Halbgötter.
Ja, es gibt alles.
Ganz gut.
Also im Prinzip alles. Kann man machen, muss man nicht, aber kann man machen.
Also ich finde High Fantasy geil, solange die Leute halt ihre, wie soll man sagen, ihre magischen Wesen nicht dazu benutzen, um jetzt hier total Power zu gamen.
Ja.
Aber nur, wenn man jetzt halt ein magisches Wesen ist, das finde ich jetzt nicht schlimm. Also wenn Leute Spaß haben, sich zu schminken und sich Schuppen und Hörner und Ähnliches anzukleben, das ist doch cool.
Es gibt da einfach die goldene LARP-Regel, du kannst, was du darstellen kannst.
Ja.
Punkt.
Ja.
Ich war noch nicht ganz fertig. Was gibt's denn noch? Also was ich noch kenne, ist Western LARP. Habe ich noch nie gemacht, kenne ich aber, weiß ich, dass es das gibt. Dass man halt wirklich, wir spielen Cowboy und Indianer. Hol das, lass so raus.
Ja, also das schon die Cowboy- und Indianer-Geschichte ist da inzwischen super stark zurückgegangen,
ja, weil das halt. Das hat jetzt mittlerweile halt auch. Ich wollte gerade sagen, das hat mittlerweile leider auch sehr eine rassistische Konnotation, deswegen hat man sich da einfach auf andere Ecken verlegt.
Ja, das ist sehr viel so, so Wild West Town.
Ja.
Saloon.
Politisches.
Goldsucher. LARP sind das so viele. Ich weiß nicht, ob das noch vielen Leuten geläufig ist, weil inzwischen ist diese ganze Wildwest-Städte-Geschichte, also Freizeitpark-Dingens, ist ja inzwischen relativ tot.
Ja.
Das war aber in meiner Kindheit, war das ein Riesending, die gab es ja überall.
Also Westernstädte, und da waren wir ja auch.
Genau.
Die werden teilweise heute wirklich noch als Labkulisse vermietet.
Genau. Ja. Die es davon noch gibt,
werden gerne vermietet.
Genau, die werden gerne an Labs vermietet, die dann da eben so Wildwest-Lab machen.
Dann was gibt's? Sci-Fi-Lab, natürlich. Star Trek zum Beispiel. Mhm. Auch Star Wars.
Und ganz großer Teil Endzeit-Lab.
Ja.
Nach meiner Einschätzung nach dem Fantasy-Lab
ablaufen. Ja.
Ja, das nicht, aber danach die größte Gruppe, ja, würde ich sagen, ist Endzeit.
Ja.
Weil du halt, keine Ahnung, jede verkommene Kaserne ist ein geiles Endzeit-Lab-Gelände.
Ja.
Und wir haben eine Menge verkommener Kasernen.
Ja. Warum wohl? gibt's ja auch sehr viel Bunkerlab, ist ja jetzt auch sehr, war jetzt die letzten Jahre sehr entkommen.
Hm.
Harry Potter Lab natürlich.
Ja, das hätte ich jetzt auch gleich gesagt. Es ist so, es gibt immer wieder mal Fandoms, die halt bekannt werden und dann gibt's halt auch Leute, die sagen, wir machen Lab dazu. Und da ist halt Harry Potter Lab ist ein Beispiel. Star Trek und Star Wars Lab ist da ein Beispiel.
Witcher Lab
letzter Zeit erst Game of Thrones, dann Witcher. Also
es gab auch mal Herr der Ringe Labs.
Gab's auch, aber ja. Wobei Herr der Ringe halt schon so alt ist, dass du halt du hast auf jedem Fantasy Lab mindestens einen Charakter. Der aus Mittelerde stammt. Deswegen,
ja. Aber es gab auch tatsächlich, also meine Schwester hat da mal, glaube ich, irgendwo mitgespielt, wo die tatsächlich ein Mittelerde-Setting etwas dichter bespielt haben und nicht nur irgendwelche Charaktere auch irgendwie da so.
Ja, das gibt es auch wieder sehr selten mittlerweile, wirklich Settings, Plots, die in Mittelerde spielen.
Ja, sie hat da mit super viel Aufwand irgendwie rohe Klamotten gemacht.
Das ist halt schwierig wegen der Rechte. Weil wenn du halt ein Lab machst, das jetzt speziell in einem Setting spielt, an dem du nicht die Rechte hast,
Es ist halt immer
eine Grauzone. Während wenn du jetzt ein Lab hast, was in einem eigenen Setting spielt und die Leute haben halt Charaktere aus verschiedenen Settings, also
dann ist es okay.
Da interessiert es dann auch keinen, ob der Charakter jetzt
ja, und wenn dein Lizenzgeber dir die Lizenz port, dann hast du
deswegen am besten auch bei sowas immer nie hinschreiben. Man kann immer dazu schreiben, angelehnt an, bla 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 bla. Ja, und wenn er dann fast 1:1 so aussieht, ist es, ne, das ist jetzt selten das Problem. Aber das Problem ist halt, wenn du halt hinschreibst, ich spiele den und den Charakter aus dem und dem Buch von dem und dem Autor und man publiziert das öffentlich, könnte halt schwierig werden.
Kann der Autor sagen, nö, du darfst meinen Charakter
spielen? Kann er sagen, ja, schön, ich krieg Geld dafür.
Ja. Ja.
Wird fast keiner machen. Es gibt ein paar, die es tun, aber es wird... Also,
ja, das größte Problem, glaube ich, hatten bisher tatsächlich auch einfach die Orgas, die dann halt natürlich, wo dann...
Zur Kasse gebeten werden.
Ja, teilweise das und wo die Autoren noch einfach teilweise sagen, ey, sorry, aber euer Konzept nicht mit meinem Franchise.
Nee, es ist auch ihr gutes Recht. Dafür haben sie es halt erfunden.
So.
Ja, aber aus Harry Potter hat sich natürlich ganz viel Zauberschule-Lab abgeleitet, also in jedweder Form.
Mhm.
Dann gibt es verschiedene, was ich noch einwerfen wollte, was jetzt auch recht, also gibt es auch schon länger, Nordic Lab.
Wobei das nicht so, also das meiste, was wir bisher hatten, waren eher mehr so Genre, wohingegen Nordic Lab
ist ja eine Theorie.
Ja, also eher mehr eine Durchführungsart ist,
ja.
Die, weil da geht's dann sehr viel mehr darum, auch quasi die psychologische Ebene vom Lab auch zu reflektieren. Und teilweise sind da dann auch so Konzepte, wo du halt richtig hart auch an psychische Grenzen von den Leuten rangehst, weswegen die dann teilweise auch deutlich intensiver betreut werden müssen, weil
wenn du die Leute an ihre psychischen Grenzen führst, sollte man nie ohne fachkundige Betreuung machen. Das ist ein Hinweis an der Stelle.
Das ist echt gefährlich, weil da einfach...
Da können einfach Dinge passieren, die möchte man nicht.
Und ich war bei einer Endzeit-Con auch mal, wo ich mir auch teilweise dann gedacht habe, so manche von den Sachen sollte man vielleicht noch mit ein bisschen mehr Planung, Fingerspitzengefühl und Nachsorge für SpielerInnen und teilweise auch NSCs vielleicht konzeptionieren.
Genau.
Aber, ja, aber das ist eigentlich jetzt ein gutes Stichwort, weil wir ja noch ein bisschen was erzählen wollten, wie wir selber zum Lab gekommen sind und was wir da schon gemacht haben. Oder wolltest du vorher noch was
sagen? Ich wollte noch ganz kurz sagen, gerade solche Begriffe NSCs bedeutet Nichtspielercharaktere. Also sprich, wenn eine Orga einen Plot, also eine Handlung stellt, es ist immer eine Orga, die denkt sich eine Handlung aus, die in einem bestimmten Setting, also in einer bestimmten, an einem bestimmten Ort stattfindet. Dann lädt sie die Spieler ein, die zahlen einen Haufen Kohle, fahren dahin, entweder mit eigenem Zelt oder es gibt dort Hütten oder eine Burg oder was auch immer man halt hat und erleben dann dort dieses Abenteuer und die Nicht-Spieler-Charaktere sind quasi die Dorfbewohner, Monster, König, Königin, also
Tavernenbetreiber,
die ganzen, sage ich mal, die ganzen Randcharaktere, die man sonst in einem Computerspiel so sieht.
Genau.
Ich habe einen Pfeil ins Knie bekommen. Ne? die werden dort von den Nicht-Spieler-Charakteren bespielt.
Also weil du im Englischen gibt es ja die Begriffe, die man aus Computerspielen kennt, PC und NPC. Also ja. PC ist der
Player-Character.
NPC der Non-Player-Character. Und im Deutschen sagt man da halt SC und NSC, genau. Spielercharakter und Nicht-Spielercharakter.
Gut, nur dass wir das mal schnell
noch kurz zum für diejenigen, die mit Lab halt auch wirklich noch so gar nichts zu tun hatten, wie ihr euch das vorstellen müsst, auch vom zeitlichen Rahmen, die meisten Labs in Deutschland gehen so über ein Wochenende bis so eine 4-5 Tage.
Es gibt auch ein paar, die haben 10 Tage.
Aber es ist überaus selten.
Leider mittlerweile geworden, ja, weil keiner kriegt 10 Tage am Stück Urlaub.
Ja, oder beziehungsweise
viele Leute nicht.
Ist es ein bisschen schwierig, so lange dann irgendwie dafür Urlaub zu nehmen. Und man fährt da halt auf ein Gelände. Je nach Setting ist das ein bisschen unterschiedlich. Und du bist dann tendenziell tatsächlich die ganze Zeit,
24.
die in Time ist, wo du wach bist, bist du in deiner
Rolle.
Spielerrolle. Du verhältst dich, wie dein Charakter sich verhalten würde. Und das hat zum Beispiel auch bei diesen Mittelalter-Fantasy-Settings noch so den Zusatz, dass du auch deine Umgebung darauf einstellst. Das heißt, du trägst dein Handy nicht irgendwo offen, du hast auch keine moderne Armbanduhr oder sowas an, sondern dein Handy lässt du tendenziell irgendwie im Zelt oder am Boden deiner Tasche. Und
auf lautlos, bitte.
Ja. Und oder aus.
Am besten aus.
Und du hast auch irgendwie, du hast nur Tonbecher auf den Tischen stehen. Du hast keine modernen irgendwie Küchenutensilien oder sowas auf
also
den Tischen.
Also die Orga hat schon, also der Koch oder die Orga hat schon in der Küche eine normale Küchen.
Aber das ist normalerweise ein Bereich, der nicht von den Spielern aktiv betreten wird. Du hast quasi alles, wo die Leute wirklich im Spiel zusammen sind, ist auch so herdekoriert, dass du quasi dieses Gefühl von Immersion hast, dass du in dieser Welt auch tatsächlich bist.
Ja.
Und alles, was diese Immersion stören könnte,
sollte
auch quasi abgetarnt oder unter der Oberfläche gehalten werden. Ich meine, man hat dann halt, keine Ahnung, einen Plastikmülleimer unterm Tisch, unter der Tischdecke versteckt,
ja,
sodass man halt wegzickt, aber schnell sein Zeug wegpacken
kann. Und
deswegen
sind zum Beispiel auch keine Zuschauer gewünscht und gestattet. Es ist immer eine geschlossene Veranstaltung. Es gibt einige Großcons, kommt auch von Convention. Man sieht, hier sitzen drei Nerds, ja. Was das angeht. Und diese Großcons erlauben manchmal so einen Nachmittag der offenen Tür, da dürfen dann mal die Touristen übers Gelände laufen, sich das angucken und dann wieder gehen.
Ja, ist aber teilweise auch daran gekoppelt, dass sie zum Beispiel, dass sie nur eine Handvoll Leute reinlassen und denen halt aber auch zum Beispiel Kleidung gestellt wird.
Ja, und die auch nicht frei da rumlaufen dürfen, sondern wirklich darüber geführt werden und dann ist gut.
Ja.
Weil das ist natürlich, die Gewandungen sind teuer, die Sachen sind teuer, die man da verwendet, die Waffen sind teuer, das sind ja keine echten, aber das Zeug kostet trotzdem alles Geld, es wird alles hergestellt werden. Und dann einfach mal zu sagen, oh, darf ich mal deine Waffe ausprobieren und auf irgendeinen einzuprügeln, das ist halt nicht.
Nee.
Und das ist genauso, wie man grabbelt auch nicht fremder Leute Cosplay-Sachen an.
Ja.
Und genauso verhält sich das im Lab.
Okay, so. Was dann noch ganz wichtig ist zu dem Thema, wenn natürlich auf dem Lab mal tatsächlich irgendwie ein Unfall passieren sollte oder so, dann geht man natürlich sofort OT und ruft einen
Sanitäter.
Outtime, also man geht aus dem Spiel raus.
Ruft einen Sanitäter,
wie
auch immer vor Ort sein soll.
Ja, oder wenn jemand keinen Bock hat oder sich nicht gut fühlt, dann geht er ins Zelt und ist da halt auch OT. Also es ist schon so, dass halt in schwierigen Situationen, dass man natürlich OT gehen kann und dass man auch aus der Spielsituation raus kann, wenn einem gerade was zu viel wird.
Ja. So, jetzt mal wieder zurück zum Back to Teppich. Es gibt für LARP mittlerweile eine Messe, die jedes Jahr abgehalten wird, also zumindest eine große, von einer großen weiß ich, wo halt eben LARP besprochen wird, einfach wie entwickelt sich das LARP, was für Theorien gibt es, was für Durchführungsmöglichkeiten gibt es.
Also den Mittelpunkt.
Ich meinte den Mittelpunkt.
Aber die gibt's ja auch schon länger. Das ist ja von dem größten deutschen LARP-Verband
quasi. Genau, und es ist quasi, wo man einfach wirklich, da treffen sich solche Nerds wie wir und noch krassere und die reden wirklich, das ist wie ein Kongress. Es ist ein Kongress über LARP. Was macht man damit? Wie kann man das nutzen, um in der Schule einfach die Kinder mehr einzubinden? Wie kann man das sonst irgendwie sinnvoll nutzen, um auch vielleicht Therapie, also Patienten in Kliniken eine Möglichkeit zu geben, wieder mehr mit der Außenwelt zu kommunizieren oder auf eine andere Art? Also es gibt da viele, 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 viele Dinge. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr da gerne auch mal in die Shownotes gucken. Wir verlinken euch da ein bisschen was.
Ja.
Und aber heute wollen wir uns mit, also oh, was heißt heute? Wir wollen uns jetzt in der neuen Serie, weil unsere Queerness in Medien-Serie ist so langsam zu Ende.
Die kommt wieder, also wir haben garantiert noch 100.000 andere Sachen, Fandoms, aber...
Die wir vergessen haben, aber... Ja. Wir wollen uns aber in unserer neuen Serie Queerness im LARP mal ein bisschen genau mit damit befassen. Mhm. Weil gibt es queere Sichtbarkeit im LARP? Gibt es Queerness im LARP? Wenn ja, wo und warum nicht? Und was sollte man da vielleicht noch ändern, verbessern, überhaupt mal einführen? Und da gibt's jetzt zumindest mal ungefiltert unserer Dreier Ansicht drauf.
Ja, wobei wir jetzt erstmal ein bisschen erzählen wollten, wie wir ins LARP überhaupt reingekommen sind, was wir schon gemacht haben.
Und wir so auch letzten Endes den Status quo aus unserer Erfahrung mit Queerness im LARP halt sehen.
Jetzt. Ja, genau. Also Status jetzt. Von mir, von Scarlett. Ich bin jetzt, ich LARPe seit, oh Gott, wir haben jetzt 2022.
Rechnen
ist schwierig. Angefangen 1999 oder ja.
Wow.
Also knapp 22, 23 Jahre, also lange.
Mhm.
So alt ist auch mein ältester Charakter. Also ich habe tatsächlich noch keinen Charakter. Man hat ja auch im Laufe seiner LARP-Karriere hat man mehrere Charaktere. Es gibt ganz wenige Leute, die nur einen einzigen Charakter spielen. Man will ja sich auch mal ausprobieren. Ich bespiele meistens, Bezug auf meistens, das Konzept eines Barden, was einfach daran liegt, dass ich OT also im echten Leben sehr gerne Musik mache und das auch sehr gut kann. Und das halt auch gerne im Spiel mache. Ich habe es, glaube ich, zweimal probiert, einen Charakter unmusikalisch zu machen. Der eine hielt einen halben Tag. Also danach hat er dann doch Musik gemacht. Und der zweite, glaube ich, fast eine halbe Stunde oder so. Und danach habe ich gedacht, warum quälst du dich selber? Wenn dein Charakter Musik machen will, dann mach das halt einfach fertig. Ist ja mir egal. So.
Verständlich.
Ja, wie kam ich damals zum LARP? Das war lustig. Ich war damals Metal-Hörer, also ich habe sehr viel Metal gehört. Und an den Freitagen in unserer Dorfdisco gab es halt immer Metal. Und einer der dort ansässigen Typen, der halt immer da am Start war, der hat mich irgendwann zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. Und ich war damals ja noch Mädchen. Und er hatte mich eingeladen und noch eine Freundin von mir. Und wir sind dahin gefahren. Und er hat halt erzählt, es ist auf dem LARP. Wir hatten keine Ahnung, was das ist. Haben uns kurz das bisschen erklären lassen, was man wissen musste, und haben uns dann Klamotten gemacht. Ich erzähle gerade meine Jugendsünde, hör auf, mich auszulachen. Ich habe damals, ich weiß nicht, Secondhand-Shop, so ein blaues Kleid mit Pailletten an den Ärmeln gekauft. Habe aber immerhin aus Omas Gardinenstoff weiße Trompetenärmel dran genäht. Also immerhin. Es sah nicht ganz scheiße aus.
Das ist so eine coole Bastelkugel, oder?
Ja, ja, da komme ich gleich zu. Ich, Vollidiot, habe natürlich Stiefel angezogen mit hohen Hacken. Ja. Nachdem ich dann sah, dass wir unten aussteigen und dann den halben Berg hochlaufen mussten, bis wir bei der Location waren, habe ich das bereut. Das habe ich auch danach nie wieder getan. Und was hatte ich noch? Ach ja, genau. Ich habe mir dann einen Zauberstab gebaut aus... Ein Magierstab aus... einem Besenstiel, einer darauf steckenden Pappkugel, Pappmaché, mit blauer Glitzerfolie eingewickelt, und vier Drahtgeflechten, die sich halt so, ne, wie man sich das so vorstellt, wie so ein Globus eingefasst ist. mit goldenen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das aussah. Alter, wenn also, ich da heute drüber nachdenke, ist es. Also ich meine, alleine dafür war es schon echt kreativ, ja. Aber
also für Lab-Niveau 99.00 ist
war das schon
absolut
echt,
gut.
Ja, also es sah auch gar nicht mal so kacke. Ich hab's ja auch nur so zum Hinstellen, ne? Wir haben im NSC-Lager gefeiert abends, es gab ein sehr leckeres Chili, es war eine ganz nette Atmosphäre. Ja, und dann ging es also so los, dass der also meine Freundin, die hat es anscheinend nicht so gepackt. Ich fand es eigentlich ganz schön und habe dann den Typen halt auch mal gefragt, ob man sowas auch mal richtig machen kann. Und dann hat er gesagt, ja klar, du kannst mal mitkommen als Spieler. Und dann habe ich meinen ersten Charakter gebaut und, ne? Und dann ist man mal auf den Con gefahren und dann hat man wieder andere Leute kennengelernt und mit einigen, die ich damals kennengelernt habe, habe ich heute noch zu tun. Es sind, entstehen auch wirklich sehr, 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 sehr lange Freundschaften. Und unter anderem auch mehr. Ich habe meinen jetzigen Ehepartner auf einem Lab kennengelernt.
Ja, dazu komme ich dann, wenn ich erzähle.
Ja, alles gut. Das ist deine Story, dann lasse ich den. Und ja, jetzt lab ich, wie gesagt, seit 23 Jahren und jetzt organisiere ich auch selber welche und ich muss auch sagen, es ist mein liebstes Hobby. Es ist mein teuerstes Hobby. Das ist nämlich der Punkt. Ich habe es damals meinen Eltern erzählt und meine Eltern waren der Meinung, das ist was für Arbeitslose und Studenten. Ich fing schallend an zu lachen, als ich ihn dann mal verklickerte, wer da so ist. Ärzte, Kinderärzte, Rechtsanwälte, einer der CEOs von Opel oder hier Porsche, ne? Grüße an Sachen fürs goldene Lager.
Dann, die schwedischen Politiker, der Hammer.
Okay, also wenn man sich dann mal anschaut, wer da so auf dem Con rumspringt.
Das Lustige ist ja tatsächlich, darf ich das kurz ergänzen, du kannst echt nicht sagen, dass nur eine bestimmte Gruppe von Leuten lab. Nein. Also du hast da alles, du findest da jeden Beruf, du hast mittlerweile auch von den Altersgruppen her, ja, von Teenagern, Eltern mit ihren Kindern.
Bis hin zu alten Leuten ist
ja, alles. Ja, auch Großeltern.
Also, Eltern alles. Mit ihren Kindern, also die Kinder sind in meinem Alter und ja, deren Eltern ja, halt.
Ja, weil das ist das Schöne, du kannst ja alles spielen, egal in welcher Alterskategorie.
Ja.
Und der Punkt ist, es war halt da damals, also meine Eltern hatten halt relativ wenig Verständnis dafür. Und egal, es ist mein liebstes Hobby, es ist mein teuerstes Hobby, ich betreibe es immer noch mit einer Leidenschaft. Mittlerweile organisiere ich auch eigene Cons. Ich bin auch mittlerweile jemand, ich muss nicht mehr auf jede Con fahren. Ich mache Fantasy Lab, ich mache High Fantasy, ich mache auch mal Low Fantasy, gelegentlich. Ich habe Harry Potter Lab gemacht, sehr lange und sehr ausdauernd. Was ich auch sehr gerne mal machen möchte, ist Sci-Fi Lab, also Star Trek, Star Wars, so in die Ecke. Oder Witcher Lab. Das wären so die Dinge, die mich jetzt reizen würden. Bunker, weiß ich nicht. Endzeit ist nicht so meins. Ich höre mir gerne die Geschichten an, wenn sie cool sind, aber ich weiß, ach, auf dem Schiff, Segelschiff. So auf dem Segelschiff Lab wäre auch mal
das ist cool.
So, das wären so meine Pläne. Okay, Jammer ist dran.
Okay. Bei mir ist es so, also ich wusste auch schon relativ lange, dass Lab existiert, weil ich ja auch Tischrollenspiel gemacht habe und alles. Und D&D und so. Und da gab man halt immer wieder mal Leute, die vom Lab erzählt hatten. Und ich hatte dann auch mir immer schon so ein bisschen gedacht, hey, das wäre doch geil, da mal dabei zu sein. Was mich dann aber abgeschreckt hat, sind halt doch die hohen Kosten. Dann habe ich mir überlegt, da braucht man Klamotte, Rüstung, Waffen, Zeug, Zelt, genau.
Die Fahrtkosten, die Verpflegungskosten gerade.
Dann hatte ich, dann hatte ich das Problem, wie komme ich da hin, weil ich auch keinen Führerschein hatte. Und das war halt meine Sailor Moon Hochphase zu dieser Zeit und da ging mein ganzes Geld eh in Sailor Moon Merch drauf. Das heißt,
shut up and take my money.
Ja. Das heißt, in der Zeit hatte ich zwar mir Geschichten angehört, hab viel darüber gehört, aber ich habe nicht an dem Lab teilgenommen. Das kam erst sehr viel später. Und zwar, das war 2006.
Harry Potter.
Genau. Da waren nämlich ein paar Leute, die haben, also ich war da in der Harry Potter Cosplay-Szene ziemlich aktiv und da waren dann auch ein paar Leute, die gesagt haben, wir machen jetzt mal ein Harry Potter Lab. Also sprich, wir sind dann da in der Jugendherberge und das wird dann halt die Zauberschule Hogwarts und
wir gehen quasi vom Cosplay einen Schritt weiter.
Mhm.
Was ganz schön war, weil das Harry Potter Lab auch die Brücke zwischen Cosplay und Lab ein bisschen geschlossen hat. Mhm. Und die Cosplayer eher ans Lab rangeführt hat und den Labern auch ein bisschen mehr Verständnis für die Cosplayer vermittelt hat.
Mhm, weil zu dem Zeitpunkt war Lab und Cosplay noch sehr
getrennt. War strikt getrennt. Wenn das du heißt, das eine gemacht hast, warst du bei den anderen unten durch.
So, ja, ganz so was nicht.
Frag mal die Laber. Die werden dir was anderes erzählen.
Das war eher einseitig.
Die Laber haben die Cosplayer hinabgesehen.
Ja, die Laber fanden Cosplay quasi uninspiriert, weil die machen ja nur Sachen nach.
Und die Cosplayer
waren so, Lab, ja, okay, klingt anstrengend.
Genau. Ja, das Lustige war, zu dem Zeitpunkt waren die Cosplayer halt größtenteils Mädels und die Laber größtenteils Jungs. Mittlerweile ist es bunt durchgemischt, was auch sehr cool ist.
Es arbeitet dran.
Ja, naja, auf alle Fälle, beim Harry Potter Lab war halt der Vorteil, ich musste mir nichts kaufen, weil die Outfits und Zauberstäbe und den Dekokram und so hatten wir ja alles schon. Das heißt, es ging nur noch ums Hinkommen und eben die Jugendherberge bezahlen und so. Und
Jugendherberge, du bist lustig, das war damals unser Probenraum. Das war einfach ein Jugendzentrum,
wo wir alle mit Schlafsäcken
auf dem Boden gepennt haben.
Das war noch ein
Jugendzentrum. Da gab es nicht mal Betten.
Verdammt, ja, stimmt, das war noch ein Jugendzentrum. Es gibt ja auch mittlerweile Harry Potter Loves auf Burgen und so.
Auf einem fucking Schloss in Polen.
Ja.
Boah. So neidisch.
Ja gut, auf alle Fälle, da hatte ich dann wesentlich weniger Hemmungen, da mal hinzugehen. Ja. Außerdem hatte ich den Vorteil, auf unseren ersten Cons haben wir noch die Buchcharaktere gespielt.
Ja, da durften wir es noch.
Das war dann auch...
Hatten wir 5 Harrys für jeden Jahrgang einen. Und 5 Dracos dementsprechend. Es brauchte ja jeder Jahrgang auch einen Draco. Also ich hatte schon manchmal das Gefühl, man entwickelt da so eine leichte Persönlichkeitsstörung, aber es war lustig.
Ja, es war definitiv sehr, sehr lustig. Und das Coole daran war halt, dass dadurch, das war für mich einfach so der erste Schritt. Und das war eben auch das Lab, wo ich dann Scarlett kennengelernt habe, weil das war sehr, sehr, sehr lustig, weil ich war als Draco auf dem Lab und Scarlett als Harry. Ich glaube, die Story
haben wir zumindest die vom richtigen Jahrgang.
Ja,
ja, okay. Natürlich. Die Story haben wir auch schon ein paar Mal erzählt.
Wir waren der 6. Jahrgangs Harry und der 6. Jahrgangs Draco.
Oh, auch noch das 6. Jahr.
Ja.
Ja. Aber ich habe ihn überzeugt, dass er auf die gute Seite der Macht kam.
Oh. Ja, also das ist keine dramatische Szene im
Badezimmer.
Im Badezimmer.
Doch, aber anders.
Ich glaube, das 6. Buch war der sechste Band überhaupt schon draußen 2000. Doch, ja, doch, stimmt, war er. 2007 kam der letzte.
Wir hatten auch die Breaking Nose Szene. Wir haben die nur beim Einstand gespielt. Er hat mir dann einfach hart eine reingehauen. Aua.
Naja, jedenfalls, das war halt mein erstes. Und die nächsten Jahre, das war eine Harry Potter Con-Reihe, da bin ich dann natürlich sind wir auf die nächsten Cons auch noch gegangen. Aber da hatte ich sozusagen Blut geleckt und dann eigentlich so ein, zwei Jahre später bin ich dann auch mal, weil Jim war ja zu dem Zeitpunkt schon sehr im Fantasy Lab. Und da
ich habe dann einfach mitgeschleppt.
Ja, der hat mich dann mitgeschleppt und sagen wir so, meine ersten Con-Erfahrungen waren noch nicht so besonders toll, aber nachdem ich mich da mal reingefunden hatte, fand ich es auch mega cool.
Es ist für einen Anfänger auch echt overwhelming. Also stellt euch das nicht, es gibt Leute von euch, die werden erst mega, mega gut wegstecken. Es gibt aber auch Leute, die wirklich reinkommen und erstmal völlig überfordert sind mit allem und jedem. Und das ist auch okay.
Ich werde nachher noch was zu overwhelming und damit klarkommen erzählen.
Genau, entschuldige.
Naja, es war halt bei mir wirklich das Problem, weil als Autist bist du sowieso mit allem und jedem überfordert.
Und dann noch Lab dazu.
Ja, das Problem war, dass ich dann auf einer Con war ich als NSC und da hatte ich eigentlich so ziemlich überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll, weil die NSCs sich halt selber organisiert haben. Und ich saß dann eigentlich die ganze Zeit nur rum und ab und an hieß es halt, wir müssen jetzt wieder eine Kampfwelle machen und dann bin ich da halt mit. Und dann habe ich bei meinem ersten Lab-Kampf gleich eine auf den Daumen gekriegt und hatte dann einen verstauchten Daumen.
Ach Gottchen, ja. Damals war sie noch eine Mimose. Mittlerweile kann Jammer ein bisschen mehr ab.
Nö,
bricht sich Jammer die Nase auf dem Lauf und fragt trotzdem, kann ich gleich weiterspielen?
Nee, das ist eine andere Story. Das war.
Alles gut, du musst sie auch nicht erzählen.
Nö, also sie ist eigentlich witzig.
Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass du jetzt härter im Leben bist. Lass es doch einfach so stehen.
Nee, aber die Sache war witzig. Also gut. zu dem Zeitpunkt fand ich sie nicht witzig, aber hinterher fand ich sie witzig. Wir sind mit unseren Charakteren vor einem Haufen NSCs weggerannt. Und mich hat's halt wirklich voll auf die Schnauze gelegt. Und ich habe noch gedacht, Gott sei Dank ist es nichts passiert. Und dann tritt halt der Spieler, der genau hinter mir stand und mich nicht
tritt einen Schritt zurück
und tritt mir genau auf den Kopf. Und ich
Kopf und Boden.
Ich knall halt genau mit der Nase auf den Boden. Das war halt einmal glatter Durchbruch.
Er hat sich aber auch sofort gekümmert. Und
ja, das war wie, was ich eben vorher gesagt habe, wenn so eine Situation ist, dann wird sofort das Spiel unterbrochen und dann haben sie auch einen Krankenwagen gerufen und alles.
Ja.
Und ich weiß es nur aus Erzählungen, weil ich die ersten paar Sekunden danach nicht mehr so im Kopf habe, aber angeblich soll das Erste, was ich gesagt habe, irgendwie gewesen sein, haltet meinen Kopf so, dass das Blut nicht meine Klamotte ruiniert.
Ja, es war auch so.
Ja, war sehr, auch sehr verständlich, weil ich meine, gerade so, wenn man...
wenn du halt mit schöner, neuer Klamotte aufs Konto bist, willst du dir
wenn du als Frau Erfahrung damit hast, wie scheiße Blutflecken musst, deine Klamotten rauszukriegen.
Das solltest du auch als Mann die Erfahrung
haben. Ja, als Frau hast du tendenziell mehr praktische Erfahrung da drin.
Ach so, stimmt. Ja, verdammt, ich bin gar nicht drauf gekommen.
Männer haben das nur, wenn sie Verletzungen haben. Frauen haben das regelmäßig.
Ja, stimmt, da war was.
Ganz kurz noch, also es ist nicht gang und gäbe, dass sich auf jedem Con gleich Leute verletzen.
Nein,
also
es kann aber passieren, weil es ist halt trotz allem wird es als Extremsport eingestuft.
Ja, es ist ein körperliches Hobby, bei dem du auch Sachen machst, die du in deinem Alltag oft nicht so machst. Das heißt, du bist auch ein bisschen unfallanfälliger, weil du halt nicht so geübt bist.
Das heißt nicht umsonst, du kommst nach einem Wochenende nach Hause, du hast überall blaue Flecken, aber deine Seele fühlt sich, als hättest du 2 Wochen Urlaub gemacht.
Gut, aber der Vorteil ist, auf dem Lars selber, du kannst dir ja aussuchen, ob du einen Charakter spielst, der jetzt zum Beispiel kämpft, oder wenn du jetzt wenn du zum Beispiel einen Heiler spielst, kannst du dich aus den Kämpfen raushalten.
Ja, du kannst dich auch als Krieger aus den Kämpfen raushalten.
Es gibt da ein schönes Konzept der 3R. Für Magier ist das Roberaffenrennen und für
alle anderen
ist das, also wenn du einen Rock trägst, ist das Röckeraffenrennen.
Ja. Ja, du kannst ja jederzeit entscheiden, du musst nicht kämpfen. Keiner, das ist auch beim LARP, ist es wie im Swingerclub, alles kann, nichts muss. Ja. Also es sollte zumindest so sein. Es wird klar. Ja, also wir werden auch über Dinge reden, wo es nicht so ist.
Ja.
Na gut, auf alle Fälle bin ich trotz kleinerer Unfälle dabei geblieben, weil es halt wirklich mir auch einen riesen Spaß macht. Also ich mache hauptsächlich Fantasy LARP. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von High Fantasy LARP. Also ich mag's, wenn du halt Magie...
Ja, ausgefallener, desto besser.
Ja, ausgefallene Magie hast, auch ausgefallene Charaktere. Also ich finde das super, wenn Leute irgendwie sich richtig coole Klamotte, auch coole Accessoires und ich habe auch kein Problem damit, wenn die dann... Drachen, Halbengel oder irgendwas spielen, solange es halt einfach gut dargestellt ist und solange die Leute halt einfach nicht diesen Charakter als Entschuldigung dafür nehmen, um andere Leute auf dem LARP halt aggressiv gegen die zu spielen. So nach dem Motto, mein Charakter fällt nie um und ist kann nie besiegt werden und so ein Schmarrn. Also sowas ist schon sehr, sehr nervig. Aber wenn die Leute sich halt Mühe geben, sozial mit anderen Leuten umzugehen, und auch auf den Spielspaß der anderen zu achten, weil das ist nämlich wichtig, dass man halt nicht nur auf den eigenen Spaß achtet, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Gut.
Jo, Asa ist dran.
Mhm. Genau. Ich habe von allen Anwesenden hier als letztes mit dem LARP angefangen, was auch daran liegt, dass ich jünger bin.
Bisschen. Oh, du Küken.
Ja, naja, so kükig fühle ich mich dann allerdings auch nicht mehr. ich habe 2010 angefangen zu LARPen und zum Thema Overwhelming erstes Mal. Ich bin direkt immer auf der auch damals schon größten Con Deutschlands eingestiegen.
Auf dem Conquest.
Conquest of Mythodea 2010.
Ist es noch größer als Drachenfest?
Ja. Ja,
ist
okay.
War es
damals schon und ist
es wurde
bis
so konzipiert,
heute.
Dass es größer ist. Das war der Sinn dahinter.
Ja, also es ist auf jeden Fall. Es war damals das größte LARP Deutschlands.
Das ist es bis heute.
Ist es bis heute.
Ja.
Meine Schwester hatte mich da quasi angefixt. Die war 2 Jahre zuvor, die war 2008, glaube ich, das erste Mal auf dem Conquest of Mythodea. Da hatten sie irgendwelche Freunde, ich glaube aus ihrer Rollenspiel, also Pen & Paper Rollenspielgruppe oder lokalen Vampire Domäne. Ich glaube, das ging auch ineinander über.
Oh, Vampire Lab habe ich
gar nicht erwähnt. Stimmt, Vampire Lab. Wir haben von, können wir sicher endlose Themen darüber machen. Das, oh ist, Gott, ja. Das ist nämlich ein sehr komplexes, auch echt eigener Lab-Kosmos, in dem es um Social Networking Lab quasi
geht. Ja, Game of Thrones nur mit Vampiren im Prinzip.
Ja, nur noch viel komplexer.
Ja, stimmt eigentlich. Weniger Sex, mehr Vampire.
Ja, und so. mehr Intrige.
Das auch.
Und genau, also meine Schwester hatte da angefangen zu lapen. Dann 2009 habe ich ihr Kostüm geschneidert. Das hatte ich ja schon mal in einem Einführungspodcast mal ein bisschen erzählt. Und 2010 bin ich dann selber eben, hat sie mich gefragt, ob ich mal mitkommen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann hat sie mich eben mit aufs Konkurs auf Mythodea genommen. Und das ist halt wirklich, das waren damals schon,
schon
7.000, 8.000 Leute.
Feuertaufe, also wirklich dich einmal komplett, das ist schon heftig.
Ja, Kopf also
über das, ins eiskalte Wasser.
Ja, und ich war halt, ich hatte keine feste Gruppenanbindung. Ich war da als Solo-Laperin da.
Wow, das ist noch krasser.
Meine Schwester war in ihrer GSC, also das ist so ein Mittelding, was sie auf Mythodea und inzwischen auch auf ein paar anderen Cons machen, so ein Mittelding zwischen einem Spielercharakter und einem NSC. Ist ein GSC ein gesteuerter Spielercharakter? Da hast du sehr viel mehr Freiheiten bei der Konzeption deines Charakters.
Du hast aber auch mehr Plot-Infos.
Du kriegst aber eine bestimmte Menge an Plot-Infos, die du auch unter der Spielerschaft verteilen sollst, aber du bist nicht so mit, also viele NSC-Gruppierungen sind mit Dienstplänen ausgestattet. Die müssen dann und dann und dann für ihre Schlachtenschichten antreten. Ja. Das bist du als GSC nicht, sondern du spielst als GSC eine ähnliche, so eine Gruppe, wie sie auch eine Spielergruppe spielen würde, aber du hast Zusatzinfos von der Orga. Und meine Schwester war halt in der GSC-Gruppe, das heißt, ich als Spielercharakter konnte auch nicht in ihrer Gruppe so fest mitspielen. Ihr damaliger Freund war NSC.
Oh Gott.
Die haben mich zwar also quasi mitgenommen, aber sie waren so, ja.
So, viel Spaß, hier, bitte.
Genau.
Du standst da, hallo.
Also, nee, ich war da so, also sie hatte mir so gesagt, so, ja, es gibt da so eine Lagerkommandantur, kannst dir da mal irgendwie fragen. Und hatte mir, glaube ich, noch im OT mir quasi die Leute mal vorgestellt, die hatte ich mir mal Hi gesagt. Und die haben dann auch so gemeint, so, ja, komm doch dann im IT einfach mal vorbei. Und ich habe mir vorher schon relativ viel Gedanken dazu gemacht, auch tatsächlich in Retrospektive sehr gute Gedanken, was ich eigentlich tun will auf dem Lab. Ja. Und ich habe eine Schreiberin gespielt.
Ja gut, da bist du in der Lagerkommandantur natürlich bestens aufgehoben.
Genau, und das, also das war halt einfach meine Idee dahinter war, ich möchte einen intelligenten, intellektuell fähigen Charakter spielen, der halt Dinge weiß und halt nicht dumm ist.
Ja.
Aber ich möchte keinen kämpfenden Charakter spielen, weil ich mir das auch körperlich nicht so zugetraut habe damals und auch nicht so das Interesse und auch tatsächlich einfach die finanziellen Möglichkeiten noch nicht so hatte. Ich war da 20 und
hast noch studiert. Die meisten fangen da wirklich an mit Stiefeln, einem hübschen Hemd, rüschen Hemd und einer Hose.
Ja, ich hatte den Vorteil, dadurch, dass ich schon fünf Jahre gecosplayt habe, dass ich mir die Sachen halt selber genäht habe und tatsächlich mit den Klamotten von damals immer noch aufs Lab gehen kann, um mich zu schämen. Und
Die Zeiten von Omas Gardine waren zu der Zeit ja auch schon vorbei.
Ja,
also
ein bisschen. Nee, und dann habe ich mich in der Lagerkommandantur fest vorgestellt, wo ich ist dann so nach dem Motto, ja komm, setz dich hin, wir finden schon was zu tun. Und ich war dann echt richtig im Spiel. Ich wurde zu, wirklich quasi am ersten Abend war irgendein, keine Ahnung, 70 Leute Großritual. Ich habe mich da einfach dazugestellt, wurde eingebunden und mir hat es unglaublich Spaß gemacht, obwohl es wirklich diese riesige, überwältigende Welt war. Und gerade auf so einer Großcon ist die Immersion, wenn du einmal reinkommst, bombastisch riesig, weil du hast tausende Mitspieler. Ja. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist einfach eine ganze Stadt von Leuten, die alle mitspielen, die alle in ihren Rollen sind.
Und die alle Mühe geben, dass diese Immersion aufrechterhalten wird.
Und das heißt, alle Gespräche, die du da teilweise über 4 Tage hinweg führst, finden alle in dieser Spielwelt quasi statt. Ja. Und ich fand's mega.
Bis 4 Tage einfach mal jemand anders.
Ja, ich fand's wirklich unglaublich cool. Und ich weiß, dass andere Leute dann hinterher gesagt haben, wie krass bist du denn, dass du als erste Con aufs Mythodea fährst? Und ich war so, ja, war aber geil.
Ja, aber das ist ich krieg grad Gänsehaut, wenn du so erzählst.
Ja, es war einfach, also es war eine unglaublich tolle Erfahrung und ich hatte da mega Blut geleckt. ich hatte dann auch noch lustigerweise, das Jahr drauf war ich dann stellvertretende Lagerkommandantin von diesem Lager, was das größte Lager auf dem Budget war.
Nicht schlecht. Guck mal, das nenne ich aber
ein raketenhafter Aufstieg.
Aber das ist Wahnsinn. Also wenn ich bedenke, mein erstes Con war ja eine kleine Con, wirklich so ein kleines Wochenendteil. Und als ich dann, später habe ich dann auch natürlich mal Anfänger mit wir fahren öfter aufs Drachenfest. Ich war auch schon auf dem Mythodea, war jetzt nicht ganz, war nett, aber war jetzt nicht ganz so meins. Hm? Vielleicht bin ich auch einfach mit den falschen Leuten im falschen Lager gewesen, man weiß es nicht genau. Und ich habe dann auch zum Drachenfest, wenn du dann neue Leute mal mitnimmst, ist es einfacher, wenn ihr selber labt. Ich finde es für mich, ich Scarlett finde es einfacher, wenn ihr Anschluss sucht, fragt vorher, ob es eine Gruppe in eurer Nähe gibt, sagt denen, was ihr gern spielen wollt, weil wenn die jetzt historische Ritter spielen und ihr wollt einen Elfenschamanen spielen, passt das vielleicht nicht so. Mhm. Oder ne, und um Gottes Willen, hört nicht auf das, was in den ganzen Foren steht. Da steht nämlich, spiel einen Bauern. Und ganz ehrlich, wenn alle Bauern spielen würden, denen das geraten wurde, dann hätten wir nur noch Bauern auf dem Lab.
Also ich finde es schwierig, auf dem Lappen Bauern zu spielen, ja, weil du hast auch da nichts zu tun.
Richtig.
Weil du kannst da nichts anpflanzen und du hast auch nichts dabei, was du als Bauer verkaufen könntest.
Nein, wenn einer,
also ich meine, man kann natürlich sich 50 Kohlköpfe kaufen und Cabbage Man spielen.
Ja, man kann es aber auch lassen.
Aber man muss nicht,
wenn man da Spaß hat.
Was ich damals gemacht habe, ich habe dann Freunde auch mitgenommen, gebt denen was zu tun. Nehmt sie mit an die Hand. Neue Spieler können, also wie gesagt, es kann so laufen wie bei Asa und es ist einfach nur geil. Aber es kann halt auch gerade, also ich muss sagen, super mutig. Ich weiß nicht, ob ich die Eier gehabt hätte, gerade auch als Mädel, mich bei 7000 Leuten, du kannst halt Glück haben und es funktioniert oder du gehst total unter.
Ja,
also und es kriegt halt keiner mit.
Ja, genau. Also das ist halt, das ist eben Fluch und Segen. Ich habe das auch bei Freunden dann auch gesehen, die sich teilweise schwerer getan haben, da reinzukommen und die dann auch nicht eben diese überwältigende, coole Erfahrung gemacht haben und auch so Sachen dazwischen drin. Ich habe auch zum Beispiel einen Freund, der dann ein paar Jahre später dann mehr auf kleinere Cons gefahren hat und dem das viel mehr getaugt hat, weil du da eben...
Dann müsst ihr euch austesten.
Und ich selber war auch schon auf kleineren Cons, hatte da auch Spaß. Ich habe halt diesen Charakter, den ich 2010 damals angefangen habe zu spielen, den spiele ich auch immer noch. Inzwischen halt weniger. Ich baue mir jetzt aktuell gerade einen neuen Charakter für zukünftige Cons. Und gerade auf kleineren anderen Cons habe ich dann zum Beispiel meine Zuckerbäckerin gespielt. Mega Spaß.
Das ist großartig. Man ist überall willkommen. Immer.
Ja, genau. Immer. Also, man muss ein bisschen OT halt Vorbereitungen machen, damit man auch Süßigkeiten dann dabei hat. Ich habe mich dann immer einen Tag in die Küche gestellt.
Aber jeder liebt dich. Jeder.
Aber du bist einfach sehr willkommen überall, in allen Gesellschaften, denn du hast Süßigkeiten.
Genau. Das ist eine sehr interessante, coole Überleitung, by the way. Willkommen in allen Gesellschaften. Du hast auf dem Lab wirklich eine Gesellschaftsschicht von, ja, vom Reich bis bettelarm. Und das sowohl IT als auch OT. Mhm. Ich hab's damals noch so, was ist denn, Jamma? Du siehst aus, als wolltest du irgendwas.
Nee, ich wollte nur noch irgendwas sagen und ich hatte gerade überlegt, sage ich das jetzt oder wechselt jetzt das Thema und ich kann es danach.
Was willst du denn sagen?
Ich wollte eigentlich sagen, zu dem Thema Anfänger und was in Foren steht, wollte ich eigentlich noch kurz was ergänzen. Und zwar,
wollte ich eigentlich noch hin, aber.
Okay, nee, dann erzähl erstmal das, was du erzählen wolltest.
Genau, also es gibt alles von reich bis arm und das sowohl auf der In-Game-Seite, also sprich vom König bis zum Battleman wird alles bespielt mittlerweile und es wird auch spielen halt auch reiche Leute wie bis eher noch weniger Betuchte. Kleiner Tipp einfach für Anfänger, wenn ihr introvertiert seid, kann es helfen, es muss nicht, wenn ihr Freunde habt, die schon labten, dass ihr euch an die dranhängt, und die euch einfach ein bisschen mit an die Hand nehmen. Die können euch im Spiel wie auch außerhalb des Spiels die wichtigen und wichtigen Leute vorstellen. Die können euch mit reinbringen. Man kann eine schöne Aufgabe finden. Weil introvertierte Leute haben oft mal ein Problem, einfach andere so einfach anzusprechen und anzuspielen. Es gibt auch Leute, die wachsen über sich hinaus, aber eben halt nicht jeder. Und checkt es aus, ob ihr kleine Cons toller findet oder mittelgroße, also wir sprechen bei kleinen so, sag ich mal, so von einer Sache, so 30 bis 50 Leute vielleicht, dann wird schon mittelgrößer, ne, so bis 100, dann alles so bis 200, so, ne, dass er mal so eine Dimension davon kriegt.
Genau, und die Großcon würde
sind
ich
halt
mal inzwischen 7
bis 8000 Leute, das sind halt, das schon
die
echt eine
Großcon, also ich glaube, würde sagen, Großcon fängt für mich im Endeffekt so ab 1000 Leuten an.
Ja.
Da gibt's inzwischen auch schon einige Cons in Deutschland, die diesen Bereich erreichen, aber das ist immer noch
überschaubar,
und
wenn man
die kleineren Cons, da findet echt dauernd auch was statt an und für sich. Also jetzt Corona-bedingt war natürlich
lange
sehr
Pause.
Viel nicht. Und was ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, ist, es gab was, aber es waren oft Einladungskons. Ja. Nur die Leute, die schon in der Kampagne drin waren, wurden per E-Mail angeschrieben, dass dann eine Con ist und dann war die Con voll ausgebucht und so Sachen. Deswegen war es jetzt auch sehr schwierig, irgendwie neu anzufangen und mal auf andere Cons zu fahren die letzten 2 Jahre. Aber was ich noch kurz zu meinem Werdegang erzählen wollte, weil ich auch mal einmal noch was anderes gemacht habe als Fantasy-Con. Ich war nämlich mal auf einer Endzeit-Con.
Stimmt, das ist auch ist wieder ein ganz eigenes Thema.
Ja, also Endzeit-Lab ist halt, ich meine, man kennt das so ein bisschen aus so Videospielbereich, glaube ich, insbesondere und teilweise auch aus Serien, so Fallout Sachen nach der
nukleare Katastrophe
nach der Seuche. Die Gesellschaft.
Dritter Weltkrieg.
Genau, die Gesellschaft und Weltgemeinschaft zusammengebrochen. Die Leute leben auf den Überresten vorheriger Zivilisationen, so nach dem Motto. Mhm. Das ist so das Endzeit-Setting. Ich war auf einem nach der Pandemie Con.
Oh Mann.
Ich glaube, so solchen Plots und Pandemie-Plots will keiner.
Haben wir alle über. Ich glaube,
also ich muss ganz ehrlich sagen, die Con hat so also inzwischen hittet die sehr close to home so ein bisschen.
Ja, stimmt.
Weil das, die haben, also das war so der letzte Überrest an Zivilisation, den es in dem Setting gab, war das Amt für Hygiene.
Oh Gott.
Die haben, die Orga hatte so einen geilen Radio Jingle aufgenommen von diesem
das Amt für Hygiene.
Hygiene 01.
Oh Gott. Scheiße.
Der ist mir echt gut in Erinnerung geblieben.
Ehrlich gesagt an das Radio SL2 von Mythodea auf dem Sprechpunkt Kanal 2.
Kann sein. Da war ich nie.
Oh.
Nee, auf jeden Fall. Das ist also, und Endzeit ist auch in Deutschland sehr beliebtes und aber auch wirklich sehr, sehr,
sehr
anderes
speziell.
Setting. Und auch auf dieser Endzeit-Con, da geht's dann, finde ich, teilweise echt rauer zu, weil halt eben auch dieses ganze, da werden auch Konzerte auf dem Fantasy Lab hast du viel halt irgendwie diese Fantasy Epic Auseinandersetzungen.
Ja, aber du bist eigentlich sonst sehr fluffy miteinander.
Ja, und auf dem Endzeit Lab hast du
wirklich Konfliktspiele.
Hast du viel mehr persönliche kleine Konflikte, die quasi, und du hast auch teilweise so Sachen explizit auch im Setting angelegt wie Ressourcenspiel, dass du quasi
Knappheit.
Dass die Leute eigentlich nicht genug zu essen haben, dass du regelmäßig irgendwie Medikamente brauchst, damit
oder
du nicht verstrahlt wirst.
Dekontaminieren musst, ja.
Genau, und solche Sachen, das sind teilweise so Elemente, die im Endzeit dann auch reinkommen. Und wir haben tatsächlich damals, das war so eine, also es war eigentlich, das Setting war, dass da eine Burg mit Leuten vom Amt für Hygiene waren. Das war so ein Stronghold. Drumherum war eine verseuchte Landschaft. Und der Sicherheitsdienst, den sie für diesen Stützpunkt angeheuert haben, der war korrupt und der musste dann eigentlich rausgeschmissen werden.
Oh.
Und das war, in gewisser Weise war es ein Fuck the Police Lab.
Mhm.
Aber entsprechend war diese Polizei auch drauf.
Ja.
Also dieser Sicherheitsdienst hat krasse Sachen gemacht und da habe ich auch mal wirklich also durchaus psychisch krassere Sachen mal mitgemacht. Ich kannte den NSC,
der das gemacht
hat. Der hat mit mir eine Stasi-Nummer abgezogen.
Mhm.
Willkürliche Durchsuchung, willkürliches Rausschmeißen aus diesem Gelände.
Ja.
Ich kannte den, ich wusste, dass der mir nichts tut. Auf der Ebene konnten wir das machen, aber das sind auch so Sachen, wo ich halt auch knallhart sage, Endzeit-Lab sollte man, wenn man da reingeht, echt sich bewusst sein, dass da Themen teilweise echt viel krasser sind und man Also teilweise denke ich mir auch, dass manche Orgas dann ein bisschen zu sorglos rangehen.
Es wird auch definitiv über sowas eine Folge geben, weil nur, weil ich Con-Beitrag bezahlen, ist nicht Consent zu allem.
Ja.
Auf keinen Fall. Also genau, wir kommen gerade auch drauf. Jammer wollte jetzt noch sagen, was du zum Thema Foren zu sagen hast. Mhm. Genau, Lab wird ja auch in ganz vielen Foren diskutiert und tot diskutiert. Lab-Anfänger versuchen natürlich gerne, was ja auch klug ist, sich vorher Tipps zu holen. Bitte hört nur einfach nicht drauf, was da alles drin steht. Das ist nicht immer...
Es ist halt sehr schwierig, weil das Problem ist natürlich im Forum, jeder berichtet halt von seinen eigenen Erfahrungen. Den meisten Leuten ist es aber nicht bewusst, dass es nur halt ihre eigenen Erfahrungen sind und dass andere Leute halt ganz andere Erfahrungen gemacht haben.
Ja.
Das ist halt einfach der Punkt bei LARP, dass jeder, wenn Leute fahren zwar auf denselben Con, aber sie machen völlig unterschiedliche Erfahrungen damit. Und da gab es halt eine Zeit lang gab es halt diese Diskussionen zum Beispiel über was sollen können Anfänger spielen. Und da war eben auch das mit dieser Geschichte, also viele sagen, als Anfänger ist es gut, einen einfacheren Charakter zu spielen. Also
und sie deklarieren Menschen anscheinend als einfacher als alles andere. Mhm. Was aber einfach nicht für jeden Menschen gilt.
Nee, das stimmt Punkt. Nicht. Also ich muss sagen, ich habe auf meinen ersten Cons, also nicht Harry Potter, aber halt Fantasy-Cons, habe ich eine Elfe gespielt. Und ich muss halt sagen, als Autist finde ich es sehr viel einfacher, einen Elf oder eine Elfe zu spielen.
Als einen Menschen.
Als einen Menschen, weil du halt als Elf oder Elfe auch, du bist nicht gezwungen, immer ganz, ganz viel emotionale Reaktion zu zeigen. Du kannst auch einfach mal in der Gegend sitzen.
Und die Welt anstarren.
Und ich fand es also wesentlich einfacher. Und so denke ich auch, dass es bei unterschiedlichen Leuten, also für unterschiedliche Menschen sind unterschiedliche Dinge einfach. Also sprich, es macht Sinn, als Anfänger-Laper sich einen Charakter auszusuchen, wo man selber das Gefühl hat, der ist mir ähnlich vom Charakter. Da muss ich nicht so viel tun, um den darzustellen.
Spielt erstmal nichts, was komplett gegen eure Natur geht. Das könnt ihr später machen, ist kein Thema.
Das macht auch riesen Spaß.
Habt ihr auch bestimmt irgendwann Bock drauf, aber wenn ihr einfach ein fröhlicher, sonniger Mensch seid, dann spielt nicht irgendeinen komplett zerschlagenen, melancholischen Bösen.
Also was ich persönlich...
Tut euch keinen Gefallen.
Was ich persönlich auch immer Anfängern halt auch ein bisschen an die Hand gebe, ist, überleg dir halt, wie viel Budget du reinstecken kannst und willst.
Und willst. Auch weil, vielleicht hast du keinen Spaß dran.
Genau, weil das ist einfach das, wo ich auch ein bisschen sage, hedge your bets. Du weißt nicht, ob das wirklich dein Hobby ist, bis du es erlebt hast.
Ja.
Und dann irgendwie 800 Euro auf eine Klamotte, Rüstung und Ausrüstung geschmissen zu haben, tut weh, weil du kriegst das nicht alles zu den gleichen Preisen wieder weiterverkauft.
Wenn du Freunde hast, die das schon machen und dich dazu bringen wollen, frag sie, ob sie dir mit Klamotte aushelfen können.
Ja, genau. Und das
meistens
ist halt,
hilft das mehr.
Aber ja, und die Sache ist halt aber natürlich, je mehr du geliehen hast, desto weniger bist du natürlich selber frei da in der Gestaltung und desto schwieriger wird es natürlich, einen hochgestellten Charakter darzustellen. Dementsprechend ist das halt schwieriger, beim Ausprobieren jetzt gleich irgendwie den Feudallord von keine Ahnung was zu spielen.
Nee, vor allen Dingen, es macht viel mehr Spaß, einen Charakter hochzuspielen. Leveln. Das macht ja auch Spaß. Du fängst ja auch bei WoW nicht an mit dem Blutmagier Paladin, Blutritter Paladin auf Level 85.
Ja, wobei ich auch, also das finde ich zum Beispiel aber auch teilweise so schwierig, weil es hieß auch lange Zeit zum Beispiel gerade bei so magiebegabten Charakteren, fang doch als Schüler an. Entschuldigung, ich bin 32.
Also kann man machen, aber wie gesagt, man muss, ne, jeder wie er mag.
Ja.
Ich kann heute auch nicht mehr sagen, ich spiele einen komplett unbegabten Bardenschüler. Sorry, das nimmt mir keine Sau ab.
Ja, und als ich das erste Mal damit kam, dass ich eine Ritterin spielen möchte, war doch, wir fangen doch als Knappe an. Und ich war dann echt so, also, Entschuldigung, ich bin jetzt schon 28. Bis ich den Charakter spiele, bin ich 30.
Nein.
Ich spiele nicht eine 30-jährige Knappin.
Das ist
kannst
albern.
Du dir mal sonst wohin schmieren.
Nee, ist auch in Ordnung. Das muss, also, LARP ist sehr, sehr, sehr bunt, sehr, sehr individuell. Es gibt ein wunderbares Zitat von einer wunderbaren Niamey des Nordens. Und das zitiere ich immer gerne. Einen schönen Gruß an dieser Stelle an Kaschalets Rest.
Beste Nyame
fast.
Meine ist besser.
Dass wir alle auf den gleichen Con fahren, heißt noch lange nicht, dass wir alle das gleiche Spiel spielen.
Ja.
Und es geht in erster Linie, ist es ein Spiel. Es geht darum, den Spaß zu haben. Und jetzt die Frage, Queerness. Gibt's Queerness?
Ich glaube, dass wir das vielleicht dann doch in der nächsten Folge besprechen, weil wir sind jetzt schon fast über die Stunde drüber. Und ich finde das Thema einfach zu wichtig, als dass man das in 10 Minuten
abhandeln kann. Nee, um Gottes Willen, nein. Ich wollte jetzt eigentlich auch nur sagen, gibt es Queerness? Wir haben gesagt, wir machen da eine Serie draus. Die heutige Folge ist eher so, was ist Lab? Zumindest, was ist Lab für uns? Was kann man da so machen? Man kann übrigens mit Lab auch Geld verdienen. Ne? Da kommen wir an anderer Stelle auch noch zu. Es gibt Leute, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Mhm. Ja. Wir haben jetzt gesagt, was gibt's denn an Queerness? Wir werden über was werden wir alles reden? Über Sexismus im Lab. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Über was noch? Über was reden wir noch im Lab?
Ich würde tatsächlich auch so ein bisschen sagen, Queerness einerseits im Spielerdasein, aber auch wie Queerness von Seiten Plot und Orga eingebunden werden kann, wird.
Und vielleicht werden sollte.
Werden sollte. Mhm.
Das ist nämlich der Status quo, also was ich momentan habe. Ja, gibt es. Aber viel, 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 viel zu unsichtbar.
Ja, also mein Empfinden ist gerade auch, dass von Seiten der Orgas Queerness oft gerade im Plot nicht mitgedacht wird. Nö. Und die Sache ist, wenn man so denkt, so, naja, das ist doch alles spielen miteinander. Ja klar, aber die Orga gibt ein Setting vor und die Orga stellt
NSCs. Und die Orga sagt jetzt, der Prinz muss die Prinzessin heiraten. Warum?
Genau.
Und nein, muss er nicht.
Das sind eben so Sachen, du kriegst von der Orga halt, kriegst du sehr viel heterosexuelle NSCs vorgesetzt.
Ja.
Immer. Das ist halt wirklich, dass das dann immer irgendwie ein Herr, einen König und eine Königin.
Ja, was ist jetzt aber, wenn dein Spielercharakter auf Typen steht und den König toll findet und der NSC kann damit aber vielleicht gar nicht umgehen?
Und
über solche Dinge muss man reden.
Ich will mehr Königinnen.
Ich will mehr Könige und Knappen und Prinzen und
also
Knechte und alles.
Ich fände das einfach so reizvoll, wenn du da einfach so 2 Königinnen hättest.
Oh, ach so, du meinst als Paar?
Ja.
Ja, geil, mega.
Sind so 2 Königinnen.
Oh Gott, stell dir mal vor, die würden sich streiten. Zickenkrieg.
Ja, also ich finde, das sind so einfach. Und das sind super. So Sachen, die habe ich bisher noch nicht gesehen.
Aber das ist ja großartig. Das sind 2 Königinnen,
schön.
Die sich ein Reich teilen. Oh.
Was heißt den Reich teilen?
Nein, also die ein Reich zusammen regieren. Oh, schön. Großartig.
Ja, da kann man, da gibt's noch, genau, ein Thema, was wir auch noch ansprechen werden, ist definitiv auch im Lab. Gibt es manchmal die Möglichkeit, also die meisten Spieler spielen einen Charakter ihres eigenen Geschlechts, aber zum Beispiel im Harry Potter Lab, da gab es sehr, sehr viel Crossplay, also sprich, dadurch, dass das Harry Potter Lab, dass du halt sehr, sehr viel weibliche Spieler hattest, aber sehr, sehr viel männliche Charaktere, wurden halt im Prinzip fast alle männlichen Charaktere auch von Mädels oder Frauen dargestellt. Ja. Und im Fantasy Lab kannte ich das eher nicht so, aber die Leute, die natürlich dann aus dem Harry Potter Lab ins Fantasy Lab gegangen sind, die haben
es da angefangen, ein bisschen zu etablieren. Genau,
ja.
Darüber werden wir auch reden. Worüber werden wir noch reden? Wir werden über Rassismus im Lab reden. Das ist leider auch immer noch ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Weil nur weil ich IT als Elf rassistisch gegenüber Zwergen bin, was okay ist in Maßen, heißt, gibt mir das nicht die Entschuldigung, OT ein Arschloch zu sein.
Ja, und da sind ganz viele
ganz
Dinge,
ganz
die immer mal wieder aufploppen.
Ja, und angefangen von Mobbing, Frauenfeindlichkeit im Lab bis hin zu alles. Es gibt wirklich alles, was man sich da vorstellen kann.
Man darf aber nicht vergessen, es gibt auch sehr, sehr viele positive Sachen. Auch
ja, natürlich.
Es gibt auch sehr, sehr viel.
Sonst
sehr
würden wir das Hobby ja auch nicht betreiben, weil wir sind als queere Persönlichkeit, fühlen wir uns ja offensichtlich noch wohl genug in diesem Umfeld, um es tatsächlich zu einem erheblichen Teil unserer Hobbygestaltung zu machen.
Ja.
Aber dadurch, dass wir natürlich unsere Hobbys aber auch reflektieren und natürlich auch das eine oder andere Mal eine komische oder unschöne oder blöde Begegnungen und Situationen gemacht haben oder erlebt haben,
wollen wir das natürlich.
Können wir das natürlich benennen und eben auch formulieren, wo wir uns Verbesserungspotenzial wünschen.
Ja, erhoffen, wünschen, sehen, genau. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr da einsteigen. Also wir würden uns gerade bei den Lapern und LaperInnen unter euch sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr euch da einklingt, uns Themenvorschläge schickt. Und das könnt ihr machen unter unserer E-Mail-Adresse. Das ist queerundnerdy@gmail.com. Oder ihr könnt uns auf Instagram schreiben oder auf Facebook oder auf Twitter.
Stimmt, auf Twitter auch.
Mhm, stimmt, also wir würden uns da sehr über Input freuen, auch wenn ihr zum Beispiel Teil einer Lab-Orga seid und ihr möchtet mal vielleicht ein Interview mit uns machen und eben eure Sicht der Dinge dazu darlegen.
Vielleicht macht ihr ja schon queere Cons oder vielleicht wollt ihr das aufgreifen. Gerne, wir haben
da Ideen. Wenn ihr diese zwei Königinnen habt, wollen wir davon hören.
Ja bitte, wir hätten gerne die Con-Einladung. Einfach an die E-Mail.
Oder wenn ihr Anfänger seid und ihr habt Fragen in Bezug auf Lab, irgendwas, was wir jetzt hier erklärt haben, klingt für euch noch seltsam und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr könnt uns da auch gerne einfach die Fragen schreiben und wir können dann noch drauf eingehen.
Ja, oder auch wenn ihr sagt, nee, ich vertrete eine gänzlich andere Position, ist auch okay. Wir diskutieren sachlich und ordentlich, ohne uns hier den Kopf einzuschlagen und wir lassen auch andere Meinungen gelten. Meinungen. Sexismus, Rassismus und so weiter sind keine Meinung.
So. Richtig.
Was haben wir noch vergessen? Ihr könnt uns bewerten. Auf Podimo, auf Spotify, auf Amazon, auf Deezer. Da könnt ihr uns überall hören und bewerten könnt ihr uns auf Amazon, auf Spotify und auf Facebook, wenn ihr Lust habt.
Ja, schickt der Fairies Sterne.
Schickt der Asa Sterne. Der Asa muss auch, hier sind schon Sterne im Wohnzimmer, aber es fehlen noch ein paar.
Die müssen hier noch ein bisschen mehr Licht machen und dann.
Außerdem müssen wir die Reparatur.
Können die Sterne auch putzen?
Die sich bewegen können, ja. Aber die Reparaturen müssen ja auch mit Sternen bezahlt werden. Also, das kostet ja alles Geld hier.
Das letzte Mal habe ich den Handwerkern einfach gesagt, sie sollen das tun.
Ach so. Mhm. Na dann. wenn's hilft. Ja, und dann machen wir unsere nächste Folge wird sogar, unsere nächste Folge wird ein Stream.
Ja.
Wir sind nämlich wieder soweit. Es wird wieder
ein Stream. Wir sind nämlich jetzt, stimmt, wir sind jetzt mit der.
Wir sind bei Folge 30.
Wir sind am Ende der dritten Staffel.
Ja, am Ende der zweiten.
Stimmt.
Nicht der dritten.
Dritte.
Beginn der dritten Staffel.
Nein, dritte.
Wir sind bei Folge 30, das ist zweite Staffel. Egal. Auf jeden Fall sind wir bei Folge 30 angekommen beim nächsten Mal.
Wir sind in der dritten Staffel. Scarlett, kannst du nicht zählen.
Auf jeden
Fall. Wie viele Folgen soll jede Staffel haben?
10.
Das stimmt, dann hat sie recht. Okay, alles klar. Wir sind in der dritten Staffel, du hast recht. Ich habe meine Ruhe und wir haben einen Stream.
Der Beginn der vierten Staffel.
Ja, der Beginn der vierten Staffel.
Und der Stream, da können wir euch sogar das Datum schon sagen. Der wird stattfinden. Also nehmt euch nichts vor für Karfreitag. Den 15. April.
Mhm.
Abends.
Mhm.
Freitagabend 20. Oh, verdammt, das ist Let's Dance.
Pech gehabt.
Dann müssen wir vorher streamen. Oder danach. Danach wird spät.
Danach wird spät. Nee,
dann streamen wir da. Dann müssen wir vor Let's Dance, also zur Primetime, streamen. Genau, das geben wir noch bekannt. Mhm. Auf Instagram. Da kommt
halt, dann bleibt eigentlich nur 18 Uhr Streaming-Zeit. Weil
ja, das kriegen wir dann. Also einfach Insta im Auge behalten. Jo. Ja. Haben wir noch was vergessen? Wir gehen jetzt in die Chill-Out Lounge.
Oh ja.
Können wir noch ein bisschen über Lab weiter nerden.
Ja, da erzählen wir euch so ein paar Anekdoten.
Oh Gott.
Unsere peinlichsten Lab-Anekdoten.
Ja, alles klar, Jammer. Du erzählst die peinlichsten Lab und wir lachen. Ist okay.
Wenn ihr in die Chill-Out Lounge mit wollt, dann müsst ihr halt.
Oh, stimmt richtig.
Ja, Steady ist. Genau, müsst ihr uns auf Steady unterstützen, weil wir haben hier nicht so viel Dinge, wie wir sie gerne hätten. Also dieses
wir brauchen mehr
Mikrofone.
Also wir brauchen noch mehr Mikrofone.